Mittwochs bei Goethe, der Deutsch-Podcast des Goethe-Zentrums Verona.
Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge der sechsten Staffel Mittwochs bei Goethe. Es ist die vierte und letzte Folge dieser Staffel, eine letzte Folge vor der Sommerpause. Dann sehen wir uns erst, hören wir uns erst im Herbst, im September wieder. Jan, wir haben die Natur jetzt kennengelernt. Einmal als Paradies, einmal als Personifikation und einmal als Schicksalsprinzip. Und jetzt sehen wir uns die Natur noch ein letztes Mal an, und zwar als Schauplatz des Kampfes zwischen Gut und Böse, zwischen dem moralisch Richtigen und dem moralisch Falschen. Die Frage, die sich hier zum ersten Mal stellt, und da sind wir jetzt am Ende der Romantik angekommen, ist, was ist eigentlich natürlich? Was ist eigentlich Natur und was ist dann schon wieder die Natur? Und diese Frage beschäftigt uns dann ganze Jahrhunderte, nicht zuletzt in den Vampirserien unserer Zeit. Was ich heute mitgebracht habe, ist die Novelle Der Runenberg von Ludwig Tieck. Ludwig Tieck gehört zum Kreis um Clemens Brentano und Achim von Arnim. Also alle diese Männer sind dafür bekannt, viele Kunstmärchen geschrieben zu haben. Also immer wieder dieses, sie wollten eine bestimmte sozusagen Moral von der Geschichte haben. Und sie haben einander auch sehr gut gekannt und haben auch stellenweise einander ihre Schriftstücke geschickt, um Feedback zu bitten. In Ludwig Tiecks Der Runenberg wird die Geschichte eines Mannes erzählt, der einen großen Fehler begeht. Er wendet sich nämlich gegen die Natur. Und dadurch ist sein Leben und das Leben seiner Familie zerstört. Wobei, seiner Familie kann man nicht ganz sagen, denn seine Frau und seine Kinder leben ohne ihn weiter und ihnen passiert nichts. Aber der Protagonist wird nicht mehr glücklich werden. Sehen wir uns die Geschichte an. Der Protagonist heißt Christian und seine Frau Elisabeth. Naja, und wer sich ein bisschen in der christlichen, heiligen Geschichte auskennt, der weiß also erstens mal, Christian ist natürlich ein christlicher Name, kommt direkt von Christus. Das heißt, es besteht kein Zweifel, dass hier diese Religiosität abgebildet ist, wie sie charakteristisch für die Romantik ist. Elisabeth ist auch eine Heilige und ihre Geschichte ist, dass sie Brot zu armen Kindern geschmuggelt hat. Das durfte sie aber nicht. Sie hat das Brot mitgenommen, obwohl es ihr verboten war. Und Soldaten haben sie aufgehalten. Und sie musste also diesen Korb, in dem sie das Brot transportiert hat, aufdecken. Und dann war darin aber kein Brot, das sie verraten hätte, sondern dieses Brot hat sich in Rosen, in Blumen verwandelt. Und da sehen wir eigentlich schon ganz schön, dieser Charakter ist nicht nur christlich geprägt, sondern die Natur hat ihr das Leben gerettet, in diesem Teil der Geschichte. Das heißt also, Christian und Elisabeth sind die Protagonisten dieses Werkes. Und Christian macht etwas sehr Blödes. Er geht im Wald spazieren, er geht am Wegesrand und sieht eine komische Pflanze. Und weil er so neugierig ist, reißt er die Pflanze aus. Das Problem ist, das ist eine magische Pflanze, eine sogenannte Alraune. Und jeder, der Harry Potter kennt, weiß natürlich ganz genau, was eine Alraune ist. Und zwar ist das das, was die Zauberschüler im ersten Teil umtopfen müssen. Also sie müssen diese Pflanze von einem Topf in den anderen geben. Und die schreien aber fürchterlich. Und es ist eine sehr komplizierte Aufgabe für Harry und seine Freunde. Aber natürlich hat J.K. Rowling dieses Motiv nicht erfunden. Die Alraune ist viel älter und kommt aus der Pharmaziegeschichte, Medizingeschichte auch. Aber das Wort, man ist sich nicht ganz sicher über die Etymologie des Wortes, aber möglicherweise bedeutet, also kommt es vom mittelhochdeutschen Wort Runen, was Raunen, also Flüstern, bedeutet. Na, was flüstert man? Genau, ein Geheimnis. Das heißt also, Christian hat hier symbolisch am Anfang der Natur ihr Geheimnis genommen und er hat sie verletzt. Er hat einfach etwas ausgerissen und das macht man natürlich nicht. Und von diesem Punkt an wendet sich die Natur gegen ihn. Man hört das auch, weil nicht nur in Harry Potters schreien die Alraunen, sondern auch bei Ludwig Tieck. Also es geht so ein ganz starker Schrei durch die Natur. Und da weiß man schon, oh nein, das ist ein schlechtes Zeichen. Und es ist auch ein schlechtes Zeichen. Christian ist nämlich eigentlich Gärtner von Beruf und verirrt sich dann aber im Wald und kommt zu einem Berg. Und er geht dann in diesen Berg hinein und sieht dort eine Frauengestalt. Und diese Frauengestalt steht vor einem Wandschrank und entkleidet sich. Und diese Stelle habe ich als erste Textstelle mitgebracht. Als sie geendigt hatte, fing sie an, sich zu entkleiden und ihre Gewänder in einen kostbaren Wandschrank zu legen. Erst nahm sie einen goldenen Schleier vom Haupte und ein langes schwarzes Haar floss in geringelter Fülle bis über die Hüften hinab. Dann löste sie das Gewand des Busens und der Jüngling vergaß sich und die Welt im Anschauen der überirdischen Schönheit. Er wagte kaum zu atmen, als sie nach und nach alle Hüllen löste. Nackt schritt sie endlich im Saale auf und nieder und ihre schweren, bebenden Locken bildeten um sich her ein dunkel wogendes Meer, aus dem wie Marmor die glänzenden Formen des reinen Leibes abwechselnd hervorstrahlten. Puh, also das ist natürlich mal eine Beschreibung einer Frau, die sich hier die Kleidung auszieht, und er beobachtet sie mit gewissem Abstand. Was können wir erkennen? Wir können erkennen, dass sie dieses Mal nicht blond ist, sondern sie ist dunkelhaarig. Sie hat schwarze Haare. Und wir wissen ja von der Lorelei und auch von Dieter, die schönen Frauen sind immer blond. Die Frauen, die das Gute symbolisieren oder die sozusagen auf Seite der Natur stehen. Und die nicht auf Seite der Natur stehen, die haben schwarze Haare. Wer sich also im Motiv auskennt, weiß ganz genau, oje, das ist keine gute Person. Und sie zieht sich nach und nach alles aus, bis sie nackt vor ihm steht. Und er wird unheimlich angezogen von ihr. Es ist also ein sehr erotisches Bild, das wir hier sehen können. Und er ist fasziniert, kann nirgends anders hinschauen. Und diese ganze Welt hier unter dem Berg ist sehr kostbar. Wir haben den kostbaren Wandschrank, also wahrscheinlich mit Edelsteinen verziert. Wir haben den goldenen Schleier und wir haben Marmor. Ihr Körper ist wie Marmor, ein sehr kostbares Material. Aber was ist Marmor nicht? Genau, lebendig. Marmor ist nicht lebendig, Marmor ist tot. Das heißt also, wir befinden uns in einer Welt, die gegen die Natur ist. Und dieser Christian, dieser Gärtner, ist plötzlich fasziniert von einer Welt, die nicht seine ist. Die Natur ist das Gute draußen und hier drinnen liegt das Böse. Und diese Welt wird für ihn sein Schicksal, weil die schöne Unbekannte ihm eine Tafel überreicht. Sie überreicht ihm diese Tafel, auf der merkwürdige Buchstaben stehen. Und diese alten Buchstaben heißen Runen. Auch hier wieder der gleiche Wortstamm von Alraune, Alrune und der Rune als Schriftzeichen. Und er kann diese Runen nicht lesen. Das heißt, um Christian herum bildet sich eine Art Geheimnis. Er ist wie unter so einer Käseglocke. Er kann eigentlich gar nicht damit umgehen, was er hier kennenlernt. Und er versteht es nicht. Es ist ein Geheimnis, das er nicht verstehen kann. Und dieses Geheimnis wird dann letztendlich zu seinem Untergang führen. Und sein Vater weiß das ein bisschen. Sein Vater ist nämlich auch Gärtner. Und der sagt an einer Stelle im Roman, wer keine Blume mehr liebt, dem ist alle Liebe und Gottesfurcht verloren. Das heißt also, Blumen zu lieben bedeutet, das Gute zu lieben. Die Natur als gutes Prinzip zu lieben und auch zu respektieren. Wer die Blume liebt, der reißt sie nicht einfach aus, wenn er am Weg entlang geht. Und in diesem Zitat sagt der Vater, das ist Liebe. Das ist das Gute, das die Natur bereithält. Und es ist Gottes Furcht. Die Furcht vor Gott bedeutet hier nichts Negatives, sondern sie bedeutet Gott Ehre erweisen. Und hier sind wir wieder ganz am Anfang, in Folge 1. Diese Gottesfurcht, dieser Weg zu Gott. Die Religiosität spielt in der Romantik eine große Rolle. Und dort, wo die Natur als Paradies gezeigt wird, dort, wo die Natur auch als das Gute gezeigt wird, dort können wir Gott immer finden. Und das ist ein sehr bemerkenswerter Abschnitt, weil er sehr, sehr schön dieses Motiv der Romantik aufzeigt. Ja, und wo finden wir das heute noch? Warum kennen wir diese Motive so gut? Ich habe es am Anfang schon angedeutet, es sind die Vampirserien. Shadowhunters, Vampire Diaries und so weiter. Es gibt sehr, sehr viele mittlerweile. Und immer dort liegt diese Verbindung zwischen Erotik und Tod. Immer dort, wo Vampire sind, geht es wider die Natur, gegen die Natur. Vampire sind Kreaturen, die das Licht nicht ertragen können. Sie können die Schönheit der Natur nicht sehen, sondern sie sind Nachtgestalten, die nichts Göttliches mehr in sich tragen. Und deshalb, glaube ich, finden wir Vampire im Allgemeinen, ja, natürlich habe ich vergessen, Twilight zu erwähnen, ist jetzt auch schon ein paar Jahre alt, aber die meisten werden es vielleicht zumindest gesehen oder gehört haben. Warum finden wir diesen Edward, also nicht alle von uns, aber viele, so irrsinnig attraktiv? Das liegt genau an dieser Verbindung zwischen Erotik und Tod, zwischen Erotik und diesem Nicht-Natürlichen, das uns fasziniert. Es hat uns in der Antike fasziniert. Es hat uns im Mittelalter fasziniert. Es hat uns ganz, ganz besonders in der Romantik fasziniert und es fasziniert uns noch heute. In diesem Sinne, gutes Filmschauen oder lest mal in Ludwig Tieck's Der Runenberg hinein. Würde mich freuen. Tschüss und Servus. Danke fürs Zuhören und schönen Sommer.
Das war mittwochs bei Goethe, der Deutsch-Podcast des Goethe-Zentrums Verona. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Ich freue mich schon. Bis dann.